Morgen, Gregi.
Guten Morgen, Dori.
Das Thema sind jetzt Einvernahmen. Wir sind im zweiten Abschnitt vom vierten Titel. Und Steppe 142 bis 146 enthalten Vorschriften über Einvernahmen von den diversen Prozessbeteiligten, sei es beschuldigte Personen, Zeuginnen, Zeugen, Auskunftspersonen oder Sachverständige.
Ich lausche gespannt deinen Worten. Nein, ich lausche gespannt deinen Worten. Deinen Worten. Nein, das ist alles rausgeschrieben. Ich lausche gespannt deinen Worten.
Also der 142er hält fest, wer darf Einvernahmen durchführen. Es gibt 5 Personengruppen, wenn ich jetzt da richtig sehe.
Wahrscheinlich Vorsatz fürs neue Jahr.
Nicht so wie andere Jahre.
Ja, also einer von meinen Hauptvorsätze ist, ich schaffe nie mehr so viel wie den November, Dezember.
Ja, das war wirklich grenzgängerisch gewesen. Aber wie willst du es machen? Also es gibt einfach so Lawinen, wo man sich nicht entziehen kann.
Jetzt haben so ein paar Kolleginnen und Kollegen gesagt, das sei so krass gewesen wie noch selten in anderen Jahren. Wie hast du erlebt?
Ja, ich auch. Gewesen,
aber ich finde es jetzt wirklich sehr... sehr gedrängtes Programm gehabt, November, Dezember.
Ja. Ja, ich weiß auch nicht, ich habe vielleicht auch schlecht geplant. Ich habe so 2 Hauptverhandlungen einmal in der Woche gehabt. Und dann kommst du einfach wie nicht mehr nach mit Aufschaffen von den laufenden Fällen.
Ja, das Verheerende ist wirklich, wenn du den ganzen Tag abwesend bist, oder mehrere Tage hintereinander, dass du mit dem Tagesgeschäft, mit der E-Mail, mit der Telefonanfrage, mit der Post gar nicht mehr nachkommst.
Und Ende Jahr haben alle noch etwas machen. Also es ist ja...
Ständig im Hinterkopf, ja.
Ja.
Warum ist es nach einem Jahr die beste Zeit, wo man sich jetzt gerade befindet?
Was zu reflektieren?
Nein, weniger Telefon, keine Termine. Das ist wirklich
ja, das ist wichtig.
Zeit von der Entspannung. Ja.
Ja. Aber eben, wie willst du die Spitzen auffangen?
Gut, das ist ein ewiges Rätsel, wo man sich vermutlich nur immer annähern kann. Besser planen, weniger annehmen.
Ja,
ich
habe
zum zweiten Mal das Jahr einen Mandatsstopp gemacht und das ist wirklich eine Notbremse.
Eben, das sind ja dann absolute Notbremsen. Es ist also schwierig, das zu vermitteln, den Leuten, die nicht selber den Job machen. Weißt du, sagen wir auch als Staatsanwalt oder ein Richter, bist du nie so fristgebunden. Also selbst die können sich gar nicht vorstellen, wie wir einmal können, einfach ins Elend kommen mit dem stetigen Unvorhergesehenen, der einfach reinflattert.
Ja, Staatsanwalt kann es schon sein, dass es, wenn es natürlich...
Ja,
ich rapportieren und wenn sie einmal Brandtour haben und sich lange gerade zünftig treiben, dann kannst du dann auch wirklich rabeln.
Ja, die haben auch so
Spitzen. Viel Haftfälle und so, dann sind sie auch nicht zu beneiden.
Nein, das ist gar nicht, geht nicht um beneiden, sondern es geht darum, dass bei uns halt heute in der Post ein Fall ist 8 Monate alt, ist mir gerade gestern Morgen passiert, also so vielen Dank. Und ich verstehe mal nicht, was ist auch der Umgang miteinander? Ich meine, das Gericht hätte ja eigentlich auch Fristen, um die Urteile zu begründen. Zumindest, dass es das Telefon gibt, das tut uns leid, dass wir die Ordnungsvorschriften nicht einhalten können. Und dann vielleicht auch mal das Telefon geben, jetzt sind wir durch mit, sind wir noch mit begründen, wir würden es jetzt dann verschicken, dass man es einplanen kann.
Ja, gut, du machst das relativ gut. Du hast die Annahme von Einschreiben auch planen.
Oder? Ja, logisch. Ja, anders wäre es.
Mach nicht einmal das, ja.
Echt? Okay. Ja. Eben, es gibt 5 Personengruppen, die dazu befugt sind, Einvernahmen durchzuführen. Das wäre die Staatsanwaltschaft, Übertretungsstrafbehörde, Gericht und dann allenfalls Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von diesen Behörden, wie zum Beispiel Gerichtsschreiberinnen oder Sekretärinnen, die in kantonaler Kompetenz können mit der Durchführung von Einvernahmen betraut werden.
Genau, und natürlich noch Polizei im Absatz 2.
Und dann Polizei im Absatz 2. Und die Bestimmungen 142 bis 146, das gilt für alle Verfahrensbeteiligten, die befragt werden können. Also die beschuldigte Person, Zeuginnen, Auskunftspersonen, Privatklägerschaft, da gibt es noch besondere Bestimmungen. Und
Sachverständige Befragung, genau.
Genau, und geschädigte Personen.
Gut, 142 Absatz 2 vielleicht noch einschränkend, dass die Polizei... Er hat nur 2 Wahlmöglichkeiten. Sie können die Person als Beschuldigungsperson oder als Auskunftsperson einvernehmen. Das ist vor allem im polizeilichen Ermittlungsverfahren natürlich gemeint. Und Bund und Kantone könnten aber auch weitere Angehörige von der Polizei bestimmen, die im Auftrag, also delegiert, können die Person als Zeugin oder Zeugin einvernehmen.
Was nicht geregelt ist, ist die Frage, wie man Sachverständige, quasi in welcher Funktion man die einvernehmen soll. Das ist aber wahrscheinlich analog von Zeugen und Zeuginnen.
Ja, habe ich in diesen seltenen Fällen, was das gegeben hat, so erlebt.
Genau. Ja, genau. Mhm. Und der Zweck von einer Einvernahme, also bei der beschuldigten Person hat es einen doppelten Zweck. Einerseits will man die Aussage als Beweismittel und zum anderen ist es die Gewährung vom rechtlichen Gehör. Und bei den anderen Verfahrensbeteiligten, die geht es einfach, die Befragung ist zu Beweiszwecken.
Genau.
Gut, ich glaube, da haben wir den 142er schon. Wenn wir noch gerade zum 143er schreiten, oder wenn wir... Das ist eine Durchführung der Einvernahme.
Ja, können wir schon noch nachhängen. Das ist jetzt ja nicht gerade
gut.
Der totale Killer.
Also, das ist 143 Absatz 1, das ist Belehrung. Und zwar in einer ihr verständlichen Sprache. Das ist etwas, was man selten erlebt. Da wird einfach das abgerattert, was sie da auf ihren vorgefertigten Formularen haben, was sie abmischt. Aber so wirklich einfach das Mundart so erklärt, dass man es auch versteht. Das erlebt man eigentlich
sehr. Ja, da gibt es ganz viele verschiedene. Man merkt, gewisse Staatsanwälte und Staatsanwälte haben da ein bisschen ihre machen das einfach relativ stier und andere haben da schon ein bisschen ihre Nuancen und sind recht geübt und machen da auch teilweise gute Beispiele. Ich finde es immer gut, wenn sie mit einfachen Beispielen erklären, falsche Anschuldigung oder Irreführung oder Begünstigung und so, dass man das, das kann man eigentlich so in rather plain language, kann man das ganz einfach, sollte man das können erklären.
Ja. Ja. Dann ist wichtig, dass man über den Gegenstand vom Strafverfahren aufklärt, das sogenannte Vorhalt. Das erlebt man doch noch öppe, dass sie keinen Vorhalt machen oder nur ganz rudimentär.
Genau, das ist aber gerade beim 158er noch mal genauer beschrieben, wenn es mir recht ist. Bei der beschuldigten Person ist es noch einiges klarer gesagt. Und zwar auch nicht, wenn ich jetzt gerade schaue. Aber es ist wichtig, also vor allem für die beschuldigte Person ist es sehr wichtig, wissen, um was es genau geht. Also mit der Nennung von Zeit, Ort und möglicherweise Modus operandi, wie man hätte vorgehen, dass man sich wirklich sofort am Anfang ein Bild verschaffen kann und auch über die Eigenschaften, weil man reinvernommen wird. Und gerade, man kennt das ja noch, oder vielleicht kennen wir es weniger, kennen es vielleicht mehr aus dem Lesen, aus dem Nachlesen von Protokoll, wo keine Anwältin oder kein Anwalt dabei war, dass eine Frage startet, auch bei der beschuldigten Person, ja, wie geht's? Mhm. Was machen Sie so beruflich?
Ja.
Was haben Sie sonst schon beruflich gemacht? Was machen Sie in der Freizeit und so? Und dann immer ein bisschen weiterfragen und irgendwie erst nach 20 Fragen geht es um die Sache. Und dann hat man vielleicht auch schon ein bisschen zu Beziehungen zum Heimatland gefragt, wenn es um einen Katalog betreffend Landesverweisung geht. Und dann kann man sich teilweise schon richtig um Kopf und Kragen reden, bevor man überhaupt weiss, warum man dort
macht. Also 143 sagt aber klar, zu Beginn der Einvernahme, es sei Personalien zu befragen und dann ist über den Gegenstand vom Strafverfahren und über die Rolle in der, wo man befragt wird, zu belehren.
Genau, das Problem ist ja auch wieder, es ist eine Gültigkeitsvorschrift maximal und kein klares Verwertungsverbot im 143er genannt. Und darum ist das schwierig, das im Nachhinein dann zu bemängeln. Genau, zu dem 158 Absatz 2 ist dann für die beschuldigte Person ist ein klares Verwertungsverbot manifestiert. Aber wenn es darum geht, Belastungszeugen etc. zu befragen und man eben dort die Regeln einhaltet, dann ist es, wenn ich es richtig verstanden habe, nur eine Gültigkeitsvorschrift und hat kein absolutes Beweisverwertungsverbot, was nach sich zieht.
Ja, das sehen wir dann im Artikel 177 und 178 fortfolgende und 181. Also ich schlage vor, das verschieben wir jetzt die Diskussion.
Gut, ja, habe ich mich da gerade beim Kopf und Kragen geredet. Sehr gut.
Ja. Also dann ist wichtig, dass man die Belehrungen vermerkt im Protokoll. Aber ich habe jetzt noch nie erlebt, dass das nicht vermerkt worden wäre.
Genau, Absatz 3 ist, glaube ich, nicht wirklich bedeutend.
Dann Absatz 4 ist, die einzuvernehmende Person ist aufzufordern, zum Gegenstand von der Einvernahme sich zu äußern. Also da geht es darum, dass man die Person lässt, die eigenen Wahrnehmungen schildern, die eigenen Erinnerungen und das möglichst in einem ungestört von Fragen.
Also genau.
Einen offenen Bericht.
Genau, unbedingt. Und man soll eben auch wirklich dann, sie sollen versuchen zu unterscheiden, was sie selber gehört haben und was sie vom Hörensagen wissen. Das sind einfach vom Hörensagen natürlich auch erzählen. Also einfach klar unterscheiden, was sie selber erlebt haben und was gehört haben.
Genau, da haben wir kein Verwertungsverbot oder Einschränkung
genau.
In dem Punkt. Denn sie strebt, das ist Absatz 5, sie strebt durch klare formulierte Fragen und Vorhalte die Vollständigkeit der Aussagen und die Klärung von Widersprüchen an. Also nachdem man die befragte Person offen hat schildern, schränkt man es dann ein und führt sie mittels Fragen. Wie erlebst du das, einmal den Aufbau der Einvernahme?
Gut, dort ist vor allem die Gefahr von Suggestivfragen, wo man muss intervenieren als Verteidigerin oder als Verteidiger. Teilweise machen das Befragende lieber und andere halten sich da mehr als Regelbuch. Und das ist teilweise, eine Suggestivfrage sind teilweise schon ein Problem, ja, muss man sagen. Und das Problem ist auch dort, wo man einfach dann einen vermeintlich freien Bericht nachfragt und es dann auch wie ein freier Bericht versteckt. Aber es ist teilweise, hat man das den Leuten richtig aus der Nase rausgezogen, aus der Ohr rausgezogen, aus der Nase rausgezogen.
Nase.
Und da steht nicht auf Nachfrage. Oder teilweise steht nur auf NF. Aber die Nachfrage selber ist wieder nicht protokolliert. Und dann kann man nicht wirklich erkennen, wie das im freien Bericht tatsächlich vonstatten gegangen ist.
Ich finde es sowieso unglaublich schwierig mit unserer Protokollierungstechnik, Einvernahmen, Sinnig wiederzugeben. Es geht viel zu viel verloren. Aber das ist
ja, das höre ich jetzt erst mal von dir. Ja.
Ein Evergreen.
Genau, und dann Absatz 6. Natürlich die Aussage aufgrund von eigenen Erinnerungen mit der Zustimmung der Verfahrensleitung dürfen schriftliche Unterlagen verwenden. Die werden aber nach Abschluss von der Einvernahme zu den Akten genommen. Das ist nicht immer so ganz klar. Also, das mache ich noch oft, wenn eine Zeugin oder ein Zeuge Unterlagen vor sich haben, möchte ich die sehen und lasse ihn eigentlich davon ablesen und sagt erst ganz am Schluss, dann sie das ein bisschen gut zu den Akten nehmen. Und das ist nicht immer ganz klar, dass man das muss. Und dann kann man auf den Artikel oder auf den Absatz verweisen. Und dann muss es zu den Akten genommen werden. Das kann teilweise im Nachhinein noch hilfreich sein.
Ja, ja, und vor allem auch bei den eigenen Klientinnen schauen, dass das eben nicht Notizen dabei haben.
Ganz oder genau.
Dass man zumindest weiss, was da vor sich hat.
Genau, dass man weiss und dass man ihnen auch sagt, das könnte am Schluss zu den Akten genommen werden. Genau.
Dann Absatz 7 ist noch für Sprech- und hörbehinderte Personen.
Genau. Sehr gut.
Ja, mir gibt es da, glaube ich, nicht dazu zu sagen.
Nein. Aber doch eben auch bei der Suggestivfrage noch. Also dort hoffe ich, verbrennen wir jetzt die Finger weniger wie voran. Suggestivfrage, das ist eine Ordnungsvorschrift sogar. Nur. Wenn es mir recht ist, oder Gültigkeitsvorschrift. Ja, jedenfalls. Nein, es gibt sogar nur eine Ordnungsvorschrift. Warte, das will ich jetzt wissen. Machen wir Pause. Suggestivfrage, also wenn man trotzdem suggestiv fragt, obwohl man es nicht sollte, ist das nur eine Verletzung von einer Ordnungsvorschrift. Hat also gar keine Konsequenzen. Natürlich müsste man es bei der Beweiswürdigung berücksichtigen, aber sonst hat es keine Konsequenzen. Darum ist ganz wichtig, dass man da schnell und konsequent interveniert, wenn Suggestivfragen kommen.
Also die Abgrenzung, ob etwas eine Gültigkeits- oder eine Ordnungsvorschrift ist, bestimmt sich nach dem Schutzzweck der Norm. Also man wägt auch wieder die schützenden Interessen ab. Und ich glaube, das Bewusstsein von Einvernahmen und dieser Problematik, auch im Zusammenhang mit der Protokollierung, ist nicht ausgereift. Von dem her bin ich auch der Meinung, instinktiv, dass das unser Gesetzgeber und unsere Rechtsprechung als Ordnungsvorschrift angeschaut. Aber gut, wenn man sieht, was eine Suggestivfrage anrichten kann, muss man vielleicht ein Beispiel anschauen, dann finde ich die Rechtsprechung falsch.
Genau, ich muss einfach klar, im Rahmen der freien Beweiswürdigung muss man das entsprechend berücksichtigen,
ja, und
das korrektiv.
Genau. Aber eben, man kann es gar nicht abschätzen, weil die Protokollierung schwach ist.
Wirklich? Wann hast du das schon mal gesagt?
Ich wünsche dir ganz ein ganz gutes neues Jahr, Gigi.